Das Zwergennest. Es war einmal ein Mann, der war seines Handwerks ein Weber, das heißt, er bekam von den Kaufleuten in der Stadt Seide und Wolle, aus denen er zu Hause auf seinem Webstuhl schöne Zeuge zu verfertigen wußte. Da ihm das Leben in der Stadt, selbst bei der ärmlichsten Kost und der schlechtesten Wohnung, für sein bisschen Verdienst zu teuer gekommen wäre, so hatte er sich nach einer anderen Wohnung außerhalb umgesehen und endlich eine gefunden, die, wenn auch nichts weniger als bequem oder schön aussehend, ihn doch so ziemlich gegen heftigen Regen und raues Wetter schützte. Diese, seine Wohnung, stand nämlich in der Nähe eines benachbarten Dorfes und war eine baufällige schlechte Hütte, die an ein altes Gemäuer geklebt war. Von dem Gemäuer sagte man, dass es in uralten Zeiten ein Gefängnisturm gewesen sei und zu einer weitläufigen Burg gehört habe, deren Ruine man noch auf einem benachbarten Fels sah. An diesen Gefängnisturm hatte früher der Schäfer des Ortes von alten Balken und schlechten Brettern ein kleines Haus gebaut und darin gewohnt, um seine Schafe zu beaufsichtigen, die sich gerne zwischen den alten Mauern herumtrieben und denen das fußhohe, saftige Gras zwischen den halb verbrannten Steinen gut zu schmecken schien. Doch hatte der Schäfer hier noch nicht lange gehaust, als ihn ganz bedenkliche Umstände zwangen, seine kleine Wohnung zu verlassen. Oftmals nämlich, mitten in der Nacht, geriet seine Schafherde, die sich teils bei seiner Hütte, teils in dem alten Schlosshofe gelagert hatte, in eine solche Verwirrung und solchen Aufruhr, als seien ein Dutzend Wölfe unter sie hineingeraten. Die armen Schafe blökten jämmerlich und fuhren in einer wahren Todesangst auseinander, dahin, dorthin, wo ihnen eben gerade eine Öffnung in den Mauern des alten Schlosses den Durchgang gestattete. Allein trotzdem war keines von den sonst so folgsamen Tieren, der seiner Lockung Gehör gegeben hätte und zurückgekommen wäre. Vielmehr sahen diese in ihrer Angst nicht auf den Weg, den sie nahmen, und da kam es denn nicht selten, dass sie zwischen die Felsen stürzten und jämmerlich umkamen. Die Hunde des Schäfers, die bei Tage schon manchmal den Wolf tüchtig zerzaust und zurückgetrieben hatten, zogen bei diesem Spektakel, der mitten in der Nacht losging, ihre Schwänze ein, heulten vor Angst und waren weder durch Prügel noch gute Worte dahin zu bringen, unter die Schafe zu gehen und sie ordentlich zurückzubringen. Der Schäfer, gerade auch nicht der furchtsamste Mensch, war über den Verlust seiner Schafe in Verzweiflung und deshalb sehr wachsam und gleich bei der Hand, so oft so ein toller Spektakel wieder anfing, was meistens in einer Vollmondnacht geschah. Und obgleich es dann so hell war, dass er seine ganze Umgebung überblicken konnte, so sah er doch nie das Geringste, weder Wölfe noch böse Menschen, die seine Schaferde in Unordnung hätten bringen können. Wohl aber meinte der Schäfer, wenn er so zwischen den unruhigen Tieren hin und her lief, als hörte er bald hier, bald dort ein leises Lachen oder den Jagdruf »Horrido, Horrido«, wie ihn die Jäger ausstoßen, wenn sie das Wild in den Wäldern vor sich herjagen. Nachdem der Schäfer mit mehreren Leuten des Dorfes, die beim Verlust ihrer Schafe anfangs auf den Hirten selbst Verdacht hatten, viele Vollmondnächte gewacht und diese den Spektakel mit eigenen Augen gesehen, auch das leise Lachen und den Horrido-Ruf mit eigenen Ohren gehört hatten, waren alle darüber übereingekommen, dass es die Wichtelmänner oder Zwerge seien, die schon seit undenklichen Zeiten in den benachbarten Felsen und Gründen wohnten und sich hier zum Schaden der Menschen auf ihre eigene Faust ein Jagdvergnügen veranstalteten. Es war nicht das erste Mal, dass die Zwerge hervorkamen und den Menschen durch ihre Spiele und lose Streiche so offenbaren Schaden zufügten. Gesehen hatten sie alte und auch jüngere Leute schon häufig, besonders die, welche auf die naheliegenden Orte zum Jahrmarkt gingen oder sonst in der Umgebung Geschäfte hatten. Diese Leute mussten nämlich an gewissen Orten, gewöhnlich kleinen grünen Waldtälern vorbei, die mit frischem grünen Moos bedeckt von alten Bäumen umgeben waren. Stand in der Mitte eines dieser Plätze ein einzelner großer Baum, dessen weit ausgestreckte Zweige eine Art von Laubzelt bildeten, so war solch ein Ort der Sammelplatz der Wichtelmänner, und sie kamen hier bei dem ersten Strahl des Mondes, der über die Berge schieg, scharenweise zusammen, um ihre Tänze auszuführen. Schon oft erzählten alte Jäger, die bei der Verfolgung eines Hirsches noch spät in der Nacht sich einem solchen Platze genähert, dass sie die höchst wundersamen Spiele der Wichtelmänner gesehen und wussten von den zierlichen hohen Sprüngen, dem allerliebsten Tanz und den pfeilschnellen Wendungen der kleinen Zwerge und Zwergingen nicht genug zu sagen. Nur mußte sich solch ein unberufener Zuschauer so still wie möglich verhalten und gut verborgen sein, damit ihn das scharfe Auge der Zwerge nicht erspähte, denn sonst hörten diese oft mitten im Tanze auf, verschwanden und rauschten durch die Luft davon, wobei sie ein Geräusch machten wie ein starker Bienenschwarm, der über ein Blumenfeld hinzieht. Zuweilen passierte es auch einem solchen Neugierigen, der sich gar zu unvorsichtig genähert, dass ihm beim Verschwinden der Elfen von unsichtbaren Händen eine solche Anzahl unsichtbarer, aber sehr fühlbarer Ohrfeigen verabreicht wurde, dass er betäubt dahinfiel und am anderen Morgen mit braunen und blauen Flecken aufstand. Lange hatten die Elfen so ziemlich entfernt von den Dörfern ihr Wesen getrieben. Doch da die Wälder immer mehr und mehr gelichtet und besonders die alten starken Bäume abgehauen wurden, so hatten sie ihre Tanzplätze bei den alten Gemäuern aufgeschlagen, die in steinigem, unfruchtbarem Boden standen und von den habsüchtigen Menschen in Ruhe gelassen wurden. Hierdurch wurde es nun schwerer, den nächtlichen Treiben derselben zuzuschauen, denn durch das Vertreiben aus ihren einsamen Waldtälern waren sie vorsichtiger geworden und tanzten selten dem menschlichen Auge sichtbar. Auch wurden sie durch den Vorwitz der Menschen boshafter, und es gelang selten mehr einem Sterblichen, ihnen unbeobachtet und ohne Gebrüll zu werden, zuzusehen. Hierdurch war allmählich der Glaube an das kleine Volk etwas verschwunden. Und selbst wenn ein neugieriger Bursche am anderen Morgen braun und blau geschlagen erschien und seine Abenteuer, die er mit den Wichtelmännern gehabt, erzählen wollte, so lachte man ihn gewöhnlich aus und meinte, der Deckel der Bierkanne würde wohl seine Nase blutig geschlagen haben. Bei dem Vorfall mit dem Schäfer wurde man aber wieder auf die kleinen Männer aufmerksam und sah erst, nachdem den Besitzern der Herden ein bedeutender Schaden zugefügt war, dass man notwendig den Wichtelmännern das Feld räumen und sie in ihrem Zufluchtsort, dem einsamen Gemäuer, zufrieden lassen müsse. Der Schäfer verließ demnach seine Hütte und wurde anderwärts untergebracht, wo es sich alsbald an seinen Schafherden zeigte, dass die Wichtelmänner sehr versöhnlicher und im Grund auch gutmütiger Natur seien. Denn als diese auf die vorhin erzählte Art ihren Spiel- und Tummelplatz von dem Blöken und Scharren der Schafe befreit fanden, ließen sie durch geheime Zaubersprüche oder wer weiß was sonst die Herden des Dorfes dergestalt gedeihen, dass deren Besitzer für die verlorenen Schafe bald vollkommen entschädigt wurden. Mittlerweile stand die Hütte des Schäfers leer und dass sie vor dem schon in nicht sehr wohnlichem Zustand gewesen war, so zerfiel sie immer mehr. Die Fenster waren zertrümmert, und Sonne, Mond und Regen und Wind machten von allen Seiten im Innern derselben Besuche. Trotzdem hatten sich die Wände, welche aus Rasenstücken bestanden, aufs Beste erhalten, denn sie waren zu einem Ganzen zusammengewachsen. Obendrein war die Hütte von Sträuchern und Kräutern in Menge umgeben, so daß sie von Weitem wie ein grüner Hügel oder wie ein großes Vogelnest aussah, und im Zusammenhang mit den Wichtelmännern von den Leuten im Dorf das Zwergenest genannt wurde, und die Burg auf dem benachbarten Berge die Zwergenburg. So hatte das Häuschen eine lange Zeit leer gestanden, bis der Weber, von dem ich oben erzählte, nach langen Wanderjahren in seine Heimat zurückkehrte. Da alle seine nahen Verwandten und Bekannten unterdessen gestorben und seine Eltern vor ihrem Tode arm geworden waren, so wollten sich die noch übrigen entfernten Verwandten des armen jungen Mannes keineswegs annehmen, und niemand tat nur einmal so viel für ihn, um ihm eine elende Kammer zu vermieten, worauf er seinen Webstuhl hätte aufschlagen und sich von seiner Hände Arbeit ernähren können. Dies Benehmen hatte freilich noch einen anderen Grund. Denn der Vater des Webers, der ein Waldschütz gewesen war, hatte die Tochter eines Köhlers geheiratet, die mit heilkräftigen Kräutern sehr Bescheid wusste, und deshalb von den Leuten für eine Zauberin ausgeschrien und gemieden wurde, obgleich sie niemand etwas Böses tat. Von diesem Glauben war auch ein guter Teil auf den Sohn übergegangen, über den die anderen Weiber des Dorfes, als er noch ein Knabe war, schon neidisch und erbost waren. Denn wenn ihre eigenen Kinder elend und krank aussahen, so strotzte Konrad, so hieß der Sohn des Waldschützen, von Fülle und Gesundheit und war das schönste Kind, das man nur sehen konnte. Da seine Eltern glücklicherweise so lange lebten, bis er seine Lehrzeit bei dem Webermeister in der Stadt durchgemacht und auf die Wanderschaft gehen konnte, so hatte er auch so lange keine Not zu leiden und brauchte nicht für sich selbst zu sorgen. Doch kaum hatten die Eltern an seiner fleißig durchlebten Lehrzeit ihre Freude gehabt, kaum hatten sie aus der Ferne einigemal einen Brief von ihm erhalten, worin er ihm schrieb, dass auch dort die Meister mit ihm zufrieden seien, so starben beide rasch nacheinander und hinterließen ihm gar nichts. Denn ihr bisschen Hausrat, was sie sonst noch hatten, wurde von den habsüchtigen Nachbarn für die Kosten des ärmlichen Begräbnisses an sich gerissen. Endlich kam Konrad, der sich unterdessen in mancher Herren Länder umgesehen hatte, zurück und wollte in der Heimat seinen Webstuhl aufschlagen. Doch, wie schon gesagt, von ihm wollte keiner etwas wissen. Und wenn nicht die mächtige Liebe, die jeden an die Heimat fesselt, in ihm besonders stark gewesen wäre und ihn zurückhielt, den Ort zu verlassen, wo seine beiden Eltern begraben waren, so würde er schon am ersten Tage seiner Zurückkunft dem Dorf den Rücken wieder zugekehrt haben und aufs Neue in die Welt hinausgegangen sein. Allein so lief er geduldig verschiedene Male der Reihe nach bei den Leuten des Dorfes vorbei, um eine Wohnung für sich zu finden, und er wurde von den bösen Menschen nicht selten mit rauen Worten abgewiesen. Unter anderem sagte ihm einer, er habe keinen Platz für ihn übrig, und wenn er durchaus im Dorf bleiben wolle, so solle er droben zu den Zwergen gehen. Die würden ihm vielleicht mit Vergnügen und für billigen Mietzins das Zwergennest überlassen. Ohne auf diese Spötteleien zu achten, erinnerte sich plötzlich der Weber der kleinen Hütte, in welcher er als Knabe so oft gespielt und die er bei seinem Eintritt ins Dorf mit ihrem grünen Dach und Wänden wie früher an dem Gefängnisturm gesehen hatte. Und ihm kam plötzlich der Gedanke, dass es vielleicht gar nicht so übel wäre, den aus bösem Herzen gegebenen Rat zu befolgen. Eilig machte er sich daher auf den Weg, öffnete die morsche Tür der Hütte, die ihm anfangs einigen Widerstand leistete, und sah zu seiner großen Freude, dass das Innere des kleinen Häuschen wohl sehr baufällig war, aber mit einiger Mühe und Arbeit sich recht gut wiederherstellen ließe. Sogleich begann er, die Holztrümmer, das Laub und den Staub aus dem Innern zu entfernen, ging dann nach der Stadt, holte von dort einige seiner alten Freunde, die ihres Handwerks Zimmerleute, Glaser und Dachdecker waren, und brachte mit deren Hilfe das Zwergennest bald in eine solche Verfassung, dass es ein stattliches Aussehen bekam und er getrost in demselben seinen Webstuhl aufschlagen konnte. Die bösen Leute im Dorf sahen diesen Anstalten und Zurichtungen mit nicht geringer Verwunderung zu, lachten aber dabei in ihr Fäustchen und freuten sich, dass der arme Konrad bald wieder ausziehen würde, wenn einmal die Zwerge von seinem Dasein Kunde erhalten hätten. Obgleich der Weber selbst sich oft der Erzählungen erinnerte, die im Munde des Volkes von dem Zwergennest lebten, so war er doch durch seine vielen Wanderschaften, auf denen ihnen nie etwas Unheimliches passiert war, ganz von dem Glauben an dergleichen Wesen zurückgekommen und dachte in der ersten Nacht, die er in seinem Häuschen zubrachte, an ganz andere Sachen, als an das Erscheinen der Zwerge, die kommen könnten, ihn in seinem kleinen Besitztum zu stören.